Fidi, ich habe was zum Anhören für dich mitgebracht und eins davon ist KI generiert.
Okay, leg los.
Hallo Fidi, hier ist Thorsten Müller und das ist ein Ratespiel. Was ist die echte Stimme?
Das ist jetzt die eine Variante und die andere ist?
Hallo Fidi, hier ist Thorsten Müller und das ist ein Ratespiel. Wer ist die echte Stimme?
Also in der ersten Version klang es wie ein Rattespiel mit Ratten. Ich würde sagen, die erste Version war KI generiert.
Ja, da hast du recht. So schwierig war das jetzt auch nicht. Das ist jedenfalls unser Hörer Thorsten Müller aus Florstadt in Hessen. Und Thorstens Stimme ist aber auch im Netz zu Hause und auf meinem Laptop, weil Thorsten spendet seine Stimme der Allgemeinheit als Open Source.
KI verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast zu künstlicher Intelligenz im Alltag.
Okay, das war mal was Neues, würde ich sagen. Vielen Dank an Thorsten Müller für diese Stimmspende und an alle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI Verstehen. Ich bin Friederike Weichner-Seri, Fedi, und unser Reporter ist heute Moritz Metz. Und ich kann schon mal verraten, heute gibt's ganz viel KI zum selber ausprobieren und am Schluss haben wir noch ein paar gute Neuigkeiten für euch. Wir sprechen hier ja über einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen KI-Anwendungen. Aber ich würde sagen, so überdurchschnittlich häufig geht es schon so um diese großen Player. Anwendungen wie ChatGPT, Gemini, Midjourney, die sitzen oft in den USA. Und diese Tools bestimmen oft auch die Berichterstattung über KI. Und viele davon haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind nicht gerade transparent. Und Moritz sagt in unseren Redaktionskonferenzen immer schon seit Monaten, wir müssen uns mal KI anschauen, bei der das anders ist. Die Open Source ist, also KI, die frei verfügbar ist, an der sich alle einfach beteiligen können und deren Bauplan auch sozusagen für alle kostenlos zur Verfügung steht. Wie eben zum Beispiel die Stimme von Thorsten Müller. Ist das eigentlich eine gute Entwicklung? Also wenn immer mehr von dieser KI Open Source wird. Moritz, was zieht dich an Open Source KI eigentlich grundsätzlich so rein?
Also Open Source KI, das ist eine große Szene, eine ganz eigene Welt, in der viel Neues und Spannendes passiert, so wie bei KI auch, aber eben zugänglicher. Oft passiert es dort, bevor Konzerne das dann nachmachen und man kann eben sehr vieles selbst ausprobieren auf dem eigenen Rechner. Und ich finde, das ist so der Maschinenraum der Zukunft, einer vielleicht auch demokratischeren KI. Und so gucken wir heute auch auf Open Source Sprachmodelle, auf Texterkennung und auf Stimmgeneratoren, wie gerade eben schon. Wir schauen aber auch auf die Gefahren und im Bonustrack auch auf Bildgeneratoren. Und ich verrate dir auch, welches freie Sprachmodell mich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt hat.
Okay, wir haben ja schon gesagt, Open Source KI ist sozusagen KI, bei der der Bauplan für die Software offen ist. Also kannst du einmal genau erklären, was das eigentlich konkret bedeutet?
Ja, also offene Quelle bedeutet Open Source. Gibt es auch für Hardware, für Baupläne, für Landmaschinen und eben auch für Stimmen. Und auch in der Forschung ist es ja gang und gäbe, das Prinzip, dass alle ihre Arbeit und ihre Werkzeuge teilen und dann eben gemeinsam schneller vorankommen. Ohne sogenannte offene Programmiergerüste, Frameworks wie PyTorch oder die Programmiersprache Python gäbe es KI auch gar nicht, so wie wir es heute kennen. Und man kann auch mit Kenntnissen dieser Sprache Python, aber auch einfach so im Browser ziemlich einfach mitmachen bei der Open-Source-KI-Welt.
Eine von diesen Menschen, die gerne an so einer Gemeinschafts-KI mitbauen, ist ja offenbar Thorsten Müller. Wie kam er denn dazu?
Also Thorsten Müller aus Hessen, der ist IT-Fachmann und schon lange in dieser großen Open-Source-Szene drin. Er hatte schon immer ein Faible für Sprachassistenten, aber bei Alexa, Siri und Co. hatte er dann auch Datenschutzbedenken, verständlicherweise. Da wird ja alles auf den Server geschickt und hat dann über alternative Sprachassistenten, die es auch gibt, mitbekommen, dass man seine Stimme digitalisieren kann. Und das wollte Thorsten dann auch und begann vor 5 Jahren, sich selbst aufzunehmen.
Ich habe das unterschätzt. Ich dachte, na, du wirst ja wahrscheinlich eine tolle Software haben. Dann sprichst du 2 Minuten Text ein, dann drückst du Fertigstellen, holst dir einen Tee und dann hast du eine tolle Stimmklon. Und so war das nicht. Also ich habe dann in Summe über viele Monate über 30.000 Aufnahmen meiner Stimme gemacht.
Wow, das war jetzt wirklich Thorsten Müller, oder? Also du hast persönlich mit ihm gesprochen, das war nicht sein Stimmklon und du hast ihn nicht das sagen lassen, oder?
Ja, man hört ja schon noch den Unterschied. Und allein aber, um die Stimme auf dem Niveau zu erzeugen, was wir vorhin gehört haben, hat Thorstens Rechner dann auch über Monate gerödelt und dieses KI-Modell gebaut. Und dann hatte Thorsten auch eine Idee.
Ich meine, ich habe keine professionelle Stimme und ich bin kein professioneller Sprecher, das weiß ich wohl. Aber die Leute haben gesagt, oh, es wäre schön, wenn es eine Open Source deutschsprachige künstliche Stimme gäbe, die unter einer freigebigen Open-Source-Lizenz steht. Vielleicht möchte ich meine Stimme spenden.
So, und jetzt kann man sich die Thorsten Voice herunterladen, die heißt auch so, Thorsten Voice, und lokal auf dem eigenen Rechner alles sagen lassen, also ohne Cloud. Und wie das geht, erklärt Thorsten dann auch auf seiner Website und auf YouTube, verlinken wir in unseren Shownotes. Und natürlich gibt's die Thorsten Voice auch auf der Plattform Hugging Face. Der Name, kann ich jetzt schon sagen, heute noch öfters fallen wird.
Wofür ist das tatsächlich gut? Also wofür braucht man so eine Stimme?
Damit du sie nochmal hörst, lasse ich dir den Text von seiner Webseite vorlesen.
Meine künstlichen Thorsten-Voice-Stimmen sind für Content-Kreatoren geeignet, für Schulen, für Wissenschaft und Forschung, kommerzielle Produkte, Hobby- und Bastelprojekte und natürlich auch gerne zum Spaß, um witzige Sprachnachrichten zu verschicken.
Und das war jetzt hessisch, wie du gemerkt hast, denn Thorsten hat da noch neue Varianten hinzutrainiert, also emotionale Stile wie wütend, amüsiert, überrascht, schläfrig, flüsternd und betrunken, er war dabei aber nüchtern, und eben auch hessisch. Und damit werden dann zum Beispiel Videos vertont, andere Leute verwenden es als Sprachassistent, und auch an Schulen gab es Projekte, wo die Stimme eingesetzt wurde.
Das heißt aber ja auch, man muss Thorsten jetzt nicht fragen, wenn man seine Stimme nutzen will. Wäre mir ja ehrlich gesagt nicht so wohl. Also das fühlt sich irgendwie schon so an, als würde einem jemand irgendwelche Worte in den Mund legen.
Ja, und bei Thorsten ist es anders. Da ist alles kostenlos, komplett ohne Limitierung. Die Lizenz heißt CC0, also er gibt alle Rechte ab. Man muss ihn auch nicht nennen, wenn man das gemacht hat. Aber er freut sich natürlich über Mails, wenn Menschen die Stimme eingesetzt haben. Und da hat sich aber auch schon mal einer gemeldet, der Thorstens Stimme für ein Reichsbürger-Desinformations-YouTube-Video verwendet hat. Und hat sich Thorsten dann schon gefragt, ob das so eine gute Idee war. Aber bei ihm überwiegt die Überzeugung und er sagt mir, was viele gesagt haben bei den Recherchen.
Ich finde, KI ist eine wichtige Technologie, die jedem erstmal ohne Einschränkung zur Verfügung stehen sollte. Das sollte kein Privileg sein von großen Konzernen. Die Trainingsdaten und auch die Software zum Erzeugen der KI-Modelle sollten Open Source sein, damit sie kostenfrei nutzbar sind, damit auch gewisses Vertrauen da ist. Man kann in die Trainingsdaten reingucken, man kann in die Software reingucken, weil ich finde, KI ist einfach auch an vielen Stellen Vertrauensfrage. Und da ist Open Source halt einfach ein großer Mehrwert für die Transparenz.
Es gibt eben auch die Basisdaten, diese 30.000 Aufnahmen online, das sind über 24 Stunden Sprachaufnahmen, auch die Rohdaten der hessischen Variante sind dann dabei, das sind nochmal weitere 5.000 ziemlich random zufällige Sätze, die er da so gesprochen hat, zum Beispiel...
Äußerst nützlich, so ein Klappspate.
Oder?
Dafür findet sich in viele Frischkäse-Zubereitungen Stickstoff. Denn der macht Frischkäse nicht nur luftig und locker, sondern lässt auch den Gewinn steigen.
Also Leute, wenn irgendjemand langweilig wird beim Podcast hören, hier hört euch einfach die 5000 Aufnahmen Thorsten Voice auf Hessisch an.
Ja, und das ist halt alles annotiert. Das heißt, zu jeder Sprachaufnahme gibt es auch den Text. Und das macht es sehr gut nutzbar für die Forschung einerseits, aber auch, um auf dieser Basis neue Modelle zu trainieren für Sprachgenerierung, aber auch für Spracherkennung. Und da verfolgt Thorsten ähnliche Ziele wie bei einem anderen Projekt. Das heißt Mozilla Common Voice. Und das will kleine, unterrepräsentierte Sprachen, von denen es auf der Welt sehr viele gibt, retten.
Okay.
Und Mozilla, das ist diese gemeinwohlorientierte Organisation, zum Beispiel hinter dem Browser Firefox. Und die haben einen riesigen Datensatz erstellt. Dafür können Menschen über eine App oder über die Webseite Sätze in jeder Sprache aufnehmen. Und da sind inzwischen Sprachaufnahmen mit einer Gesamtlaufzeit von über 3 Jahren entstanden in über 100 Sprachen. Ich glaube, Thorstens Stimme ist auch mit dabei. Und es gibt aber auch seltenere Sprachen darin als Deutsch. Zum Beispiel die Sprache Twi. Die wird von 3,4 Millionen Menschen, vor allem in Ghana, gesprochen.
Na, eye oberma ne obia intemdo.
Also falls du Twi sprichst, kannst du da beitragen. Da haben nämlich erst 8 Menschen mitgemacht und meist männliche. Oder kennst du Mokshanisch? Das ist eine finno-ugirische Sprache. Die sprechen nur ein paar 100.000 Leute.
Ja, habe ich natürlich in der Grundschule gelernt.
Bei die Legende Telsis bei jetzt?
Kann ich nicht.
Naja, und indem eben durch die Allgemeinheit dokumentiert wird und trainiert wird, will Common Voice quasi das Spracherbe der Welt bewahren.
Wir haben am Anfang aber ja auch kurz erwähnt, bei Open Source geht es viel auch noch um was anderes, nämlich darum, dass große KI-Konzerne den Wind aus den Segeln genommen bekommen sozusagen. Ist das denn wirklich so schwarz-weiß? Also sind es so unabhängige Gemeinschafts-Open-Source-Projekte, die gegen diese großen Unternehmen wie OpenAI, also das Unternehmen hinter ChatGPT, das heißt ja schon Open, sind die so Gegenspieler?
Also OpenAI waren mal open, sind das heute aber kaum noch. Die waren mal ambitioniert Non-Profit unterwegs, heute eher ein geheimniskrämischer Konzern. Da sind auch dieses Jahr viele Führungskräfte ausgestiegen, weil ihnen die Transparenz und der Ethos auf der Strecke zu bleiben schien. Es gibt aber auch ein Modell, das OpenAI zumindest halb frei herausgeben kann. Das heißt Whisper, also Flüstern. Das dient der Spracherkennung in angeblich 90 Sprachen und auch der Übersetzung. Und ein Drittel bis die Hälfte der Sprachen funktioniert wirklich verblüffend gut. Und das Tolle ist, es funktioniert auch nicht nur in der Cloud, sondern auch lokal. Ich nutze es zum Beispiel auf dem Laptop hier, um Interviews zu transkribieren. Das ist ein Traum für Radioleute. Und im Deutschen hat Whisper eine Word Error Rate von 5%. Das heißt, das macht echt wenig Fehler.
Das ist ziemlich gut, ja. Ich kenne Whisper von einer Recherche für die Folge zu Bürokratie und habe da gelernt, dass Whisper anscheinend auch im Bundestag zum Einsatz kommt, eben weil es auch ohne Internetverbindung lokal auf den Rechnern funktioniert. Das macht natürlich das Ganze auch sicherer.
Auch bei vertraulichen Interviews und so weiter. Und Whisper ist angeblich trainiert mit vertextetem Sprachmaterial von unfassbaren 77 Jahren Länge.
Verrückt.
80% sind Englisch. Da ist auch Material von Mozilla Common Voice dabei, möglicherweise also auch von Thorsten. Und die Trainingsdaten sind aber nicht verfügbar, nur die verschiedenen daraus eingekochten Modelle. Wenn man das bildhaft betrachtet, dann kriegst du quasi freien Marillenschnaps, den kannst du einsetzen. Du kriegst aber nicht die Marillen oder die Info, wo die Marillenbäume stehen, um dir eigenes davon zu ernten.
Ich mag lieber Marillen oder Zwetschgen Daci anstatt Schnaps. Aber selbst wenn ich das Rezept jetzt nicht bekomme, würde ich mich ja jetzt nicht beschweren, wenn ich kostenlos so viel ich will Daci bekomme. Also ich sehe schon, dass es immer noch Vorteile hat.
Das ist immer noch gut natürlich und es gibt inzwischen sehr viele Projekte mit diesen kostenlosen Whisper-Modellen. Das steht unter einer Lizenz, die erlaubt, dass man es auch kommerziell nutzen darf und dann gibt es eben Apps, die genau diese Transkription erlauben. Wie gesagt, auch alles ohne Cloud und ich empfehle da immer den Kolleginnen und Kollegen eine App, die heißt Mac Whisper, aber für alle Systeme, auch Windows, gibt es auch die App Vibe. Und man spürt dabei dann auch noch, wie viel Energie KI braucht, wenn der Lüfter des Laptops angeht.
Packen wir euch in die Shownotes. Aber auch das Training mit 77 Jahren Audiomaterial muss ja wirklich Unmengen an Energie kosten. Warum macht OpenAI das und stellt das Modell dann auch noch kostenlos ins Netz?
Also die brauchen das einerseits selbst, um Trainingsmaterial aus dem Internet zu ziehen, quasi auch unseren Podcast möglicherweise zu transkribieren. Und sie können sich damit aber auch strategisch weiter ins Zentrum der Entwicklung stellen mit ihrem Namen OpenAI, indem sie dieses Toolkit anbieten. Ein Open Weights Modell, das heißt, das Modell ist für alle da, aber nicht die Trainingsdaten. Es gibt dann auch noch andere Abstufungen wie Restricted Open, da darf man Modelle nur zum Spaß verwenden, vielleicht für die Forschung, aber nicht kommerziell. Und es gibt die richtigen offenen Modelle, das ist dann sowas wie Thorsten Voice, wo auch die Trainingsdaten offen sind. Ich glaube, ein weiterer Grund ist auch bei Whisper, dass sie auch was davon haben. Wenn viele Leute das nutzen, dann fließen die Erfahrungen möglicherweise wieder mit zurück, wenn das jemand noch ein bisschen weiter feintunet. Und generell ist natürlich das Risiko, dass jemand Quatsch macht mit einer Spracherkennung, nicht so groß wie bei einem generativen Modell, so wie ChatGPT oder dem Bildgenerator DALL-E, den auch OpenAI anbietet, aber bezahlt.
Okay, bevor wir auf die nächsten Tools kommen, du hast vorhin ja auch schon Hugging Face erwähnt. Das ist eine Plattform, die du mir schon mal zum Ausprobieren geschickt hast. Disclaimer, hat Spaß gemacht. Erklär mal, was ist denn Hugging Face?
Das ist so die Zentrale der ganzen KI-Open-Source-Welt. Ein Portal, deren Mission ist, die Einstiegshürden in KI zu senken, sodass da jeder mitmachen kann. Sie wollen quasi KI demokratisieren. Das sagt auch Clem DeLong, einer der Gründer bei Bloomberg.
Open Source, it reduces the gap between the most powerful companies and the rest of the world.
Er sagt, Open Source verringert die Kluft zwischen den mächtigsten Unternehmen und dem Rest der Welt. Und ein zweiter der Hugging Face Gründer, Thomas Wolf, sagt,
if you want to understand and inspect the model, the best way is to play with it.
Also, wenn man ein KI-Modell verstehen und prüfen will, ist der beste Weg, damit herumzuspielen.
Also ist Hugging Face so eine Art offene Ausprobierplattform für ganz verschiedene KI-Modelle, also ganz anders als OpenAI zum Beispiel.
Ja, da gibt es abertausende KI-Modelle zum Rumspielen, Runterladen und einige können es durchaus auch aufnehmen mit den Chatbots von OpenAI.
Wir müssen auf jeden Fall noch drüber sprechen, ob so ein vollkommen freier KI-Spielplatz nicht auch vielleicht Gefahren birgt. Ich stelle mir da einige Fragen zur Sicherheit und auch zum Missbrauchspotenzial. Aber erstmal, woher kommt der Name Hugging Face und wie finanzieren die sich zum Beispiel?
Also der Name kommt von deren Logo. Das ist ein Emoji mit diesem umarmenden Gesicht. Die wollten die erste Firma sein, die sich nach einem Emoji benennt. Das sind drei Franzosen. Die haben Hugging Face schon 2016 in New York gegründet, also weit vor dem großen Hype um generative KI. Haupteinnahmequellen sind dann so Partnerschaften mit Amazon, Google oder anderen Cloud-Providern. Da können dann Kunden Modelle aus Hugging Face direkt in deren Cloud übertragen und sie dann im großen Stil laufen lassen. Aber sie machen manchmal auch eigene Projekte mit der großen Community auf Hugging Face. Aktuell geht es mit einem von Usern 3D gedruckten Roboterarm, Le Robot heißt der, den man an seinem eigenen Rechner trainieren kann, auch viel um Robotik.
Zu dem Thema tauchen wir übrigens bald auch nochmal tiefer ein. Das ist für übernächste Woche, glaube ich, geplant mit Ralf und dir. Das wird auch spannend. Aber nochmal zu Hugging Face. Beschreib doch mal, wie das aussieht, wie das funktioniert.
Also da gibt es verschiedene Bereiche. Der eine ist der mit den KI-Modellen. Da gibt es Hunderttausende, auch solche von großen Firmen, zu denen wir später noch kommen. Sprachmodelle, also von Meta, Google, sogar Apple haben da Modelle online stehen. Man kann die dann eben runterladen zu spezifischen Bedingungen und in sein eigenes Projekt einbauen. Dann gibt es dort den Bereich Datasets. Da sammeln User riesige Datensätze zu allem Möglichen. Ein User heißt zum Beispiel Sinclair Schneider und der teilt die Texte von 12.000 deutschen Kochrezepten, 23.000 Bundestagsreden und 90.000 Deutschlandfunkbeiträgen. Also zumindest die Metadaten davon. Und dann gibt's natürlich auch dort Common Voice, also all diese ganzen Sprachaufnahmen, über die wir geredet haben bei den Daten. Und dann gibt's den dritten Bereich, die Spaces. Das ist mein Lieblingsbereich. Es ist ein Spielplatz richtig bei Hugging Face, wo man etliche KI-Modelle sofort im Browser ausprobieren kann.
Moritz im Bastelparadies. Was hast du da alles gesehen? Erzähl mal.
Man kann da seine Stimme klonen, man kann Musik generieren, man kann 3D-Objekte aus Fotos erzeugen, man kann ein Bild beschreiben lassen von einer Sprachmaschine, man kann Klamotten auf Bildern wechseln lassen, man kann Emojis aus seinem eigenen Gesicht machen lassen, man kann alte Werbungen erzeugen von irgendwas, man kann mit PDFs chatten, also wahnsinnig viele kleine Spielereien, alles keine totalen Überraschungen, aber eben ein Schatz, den man dann für sein eigenes Projekt auch nutzen kann. Und Bildgenerierung und Sprachmodelle gibt es natürlich auch in Hülle und Fülle auszuprobieren.
Wir können da jetzt nicht überall tief eintauchen, Schade. Wie ihr euch vielleicht denken könnt. Sonst quatschen wir heute noch irgendwie eine Stunde. Aber Open Source Bildgenerierungsanwendungen würde ich sehr gerne nochmal ausprobieren. Ich schlage vor, wir machen das am Ende des Podcasts. Wir haben eine Art Bonus-Track für euch geplant. Also liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, ihr könnt das dann in der Deutschlandfunk-App nachhören. Aber über Sprachmodelle müssen wir auf jeden Fall direkt noch reden. Also sowas wie ChatGPT, aber in offen. Moritz, was gibt's denn da so im Angebot?
Soll ich mal aufzählen? Ich habe ja gerade schon angefangen. Es gibt Llama von Meta, das ist eins der stärksten, aber nicht ganz einfach kommerziell nutzbar. Es gibt Phi von Microsoft, Gemma von Google, es gibt OpenElm von Apple, es gibt Grok von XAI, also der Firma von Elon Musk, es gibt Mistral aus Paris, es gibt Falcon, das kommt aus Dubai, es gibt Gwen von Alibaba aus China und es gibt Faria von Aleph Alpha, das ist also dieses deutsche KI-Startup, ist auch fürs Deutsche optimiert und kommt vielleicht später mal bei Autos zum Einsatz, wenn man dann mit den Autos sprechen möchte. Also es gibt sehr viele verschiedene, das war jetzt nur eine kleine Auflistung.
Und wenn ich das jetzt selber testen oder einsetzen will, was brauche ich dafür? Also wie suche ich zum Beispiel das richtige Modell raus?
Ich würde erstmal gucken auf Hugging Chat, das ist die Chat-Plattform, da kann man so ähnlich wie auf ChatGPT einfach auf Hugging Face auch chatten, gibt es auch als App. Oder auf der Chatbot-Arena, dazu gleich, gucken, welches Modell dir denn eigentlich gefällt. Und dann kannst du es dann später runterladen. Da gibt es verschiedene Apps, die du auf Computern installieren kannst. Ich würde jetzt an dieser Stelle vor allem eine empfehlen, die heißt LM Studio. Die gibt es für Windows, Mac und auch für Linux. Das ist sehr komfortabel, da kannst du mit ein paar Klicks diese Modelle sehen und dann einfach runterladen. Und du brauchst natürlich einen Rechner mit genügend Speicher und vor allem Arbeitsspeicher und auch Grafikkarte. Die Modelle gibt es in verschiedenen Größen generell. Zum Beispiel 405B, 70B oder 8B. Das sind die Parameter in Milliarden, mit denen das trainiert wurde. Auf Englisch ist ja Billions, Milliarden. Und nur das Kleinste meistens, also diese 8B-Versionen laufen dann gut, auch lokal. Die Großen sind dann noch schlauer, aber dafür braucht man dann richtig fette Server und Grafikkarten. Dann gibt es auch noch so verschiedene Quantifizierungsstufen. Das ist so eine Art Komprimierung. Habe ich jetzt auch erst gelernt. Je höher diese Quantifizierung, desto schneller läuft das Modell, aber ist dann nicht mehr ganz so schlau. Naja, und wenn das dann läuft, dann antwortet er eben fast etwas magisch, wenn du mit ihm chattest, so wie das halt bei ChatGPT ist. Das passiert aber alles hier auf dem Computer. Ich habe hier zum Beispiel ein Modell, Llama 3.1 Sauerkraut LLM, weil das wurde fein getuned auf die deutsche Sprache.
Der größte Konzern hinter diesen Open-Source-Modellen ist ja wahrscheinlich das Unternehmen hinter Llama. Das ist nämlich Meta, also die Firma hinter Facebook. Irgendwie überraschend finde ich, dass ein Konzern wie Meta hier das wahrscheinlich größte Open-Source-Modell anbietet. Was ist Llama denn für ein Modell und warum ist es überhaupt Open Source?
Also das steht für Large Language Model Meta AI und das kann mehrere Sprachen, auch auf Deutsch. Und das wurde 2023 eigentlich nur für Forschung so halbwegs Open Source freigegeben, aber mit strengen Auflagen. Dann wurde es aber geleakt im Netz und dann weiterverbreitet und auch umtrainiert. Dann entstanden so Abwandlungen wie Alpaka von diesem Llama-Modell. Und dann hat sich Facebook entschlossen, das unter einer relativ weiterhin strengen Open Source-Lizenz freizugeben. Und jetzt Zeitsprung Mitte Juli 2024, Llama 3.1 ist erschienen und das ist wirklich ein Frontier Open Source Modell, sagt man dazu. Also eins, das wirklich viel Neues bringt, das die Grenzen des Machbaren verschiebt. Dieses große Llama mit 405 B, das kann wirklich großen anderen KIs wie ChatGPT oder Claude da auf jeden Fall gut mithalten. Wird auch das Kontextfenster vergrößert, das heißt, das kann jetzt so viel Text verarbeiten wie ungefähr ein Roman, da kann ChatGPT auch nicht mehr.
Und warum macht Meta das? So ein KI-Modell kostenlos rauszugeben?
Da gab es im August ein sehr sehenswertes Interview des YouTubers Rowan Cheng mit einem sehr enthusiastischen Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook und Meta. Und Zuckerberg selbst sagt, dass Meta damit die Zentrale eines KI-Ökosystems werden möchte und es aber auch sehr viele angepasste Modelle geben soll. Also nicht nur eines, wie bei ChatGPT oder bei anderen Firmen, sondern eine Vielfalt davon, die sich aber von Llama eben ableiten soll.
Our vision is that there should be lots of different models.
Aber natürlich pumpt Zuckerberg seine Milliarden da nicht aus purer Selbstlosigkeit hinein, sondern MetaKI baut dann natürlich auch das in soziale Netzwerke ein. Du kannst dann auf Instagram mit Llama chatten und damit verbessern sie dann aber auch gleichzeitig wieder ihre KI, weil ja alle Leute dann mit diesem Llama-Modell arbeiten und das dann auch wieder weiter trainieren. So könnten sie halt die Nummer 1 im KI-Bereich werden, das wollen sie auf jeden Fall. Wäre dann aber am Ende auch wieder nur ein Monopol, obwohl sie damit Open Source arbeiten. Und vielleicht ist es auch eine Strategie, die so zu vergleichen ist mit Google, die Android-Handys auf den Markt gebracht haben und damit so einen Standard, eine Plattform geschafft haben, auf die dann alle anderen aufsetzen. Scheint aber ganz gut zu laufen. Aktuell hat Llama 350 Millionen Downloads auf Hugging Face und die Nutzung hat sich angeblich verzehnfacht. Und auch Unternehmen von AT&T bis Zoom nutzen Llama für ihre Business-Anwendungen. Vielleicht wird das so ein Standard.
Also allgemein würde ich sagen, ich habe inzwischen, glaube ich, schon ein wenig das Gefühl dafür, welche Sprachmodelle in welchen Bereichen eher Stärken haben und welche Schwächen sie haben. Aber lässt sich das denn eigentlich objektiv messen? Also welches Sprachmodell am besten ist?
Ja, gute Frage. Da gibt es verschiedene Methoden. Die eine ist einfach die User-Abstimmung in der Chatbot-Arena von LMSys. Da kannst du eine Frage an zwei Chatbots stellen, blind. Siehst nicht, welche das sind. Da sind offene Modelle dabei, aber auch geschlossene. Und danach musst du bewerten, wer besser geantwortet hat in diesem Blind-Battle. Und ganz oben ist da dann doch in dieser Arena der FC Bayern der KI-Modelle ChatGPT 4.0. Und bei den offenen Modellen folgt dann aber Llama 3.1 relativ bald. Und das ist aber eben dieses menschliche Rating mit jeweils vielen tausend Stimmen, die sagen, hey, das ist auch ziemlich gut. Und dann gibt's aber noch für die offenen KI-Chatbots bei Hugging Face noch die sogenannten Leaderboards. Das ist die Bestenliste der offenen KI-Sprachmodelle. Und die basiert auf 6 große Tests. Da müssen die Sprachmodelle dann krasse Mathe, Physik und Weltwissen-Skills beweisen. Sie müssen aber auch bestimmten Vorgaben folgen können, die Form einhalten können in ihrer Antwort. Sie müssen argumentieren können, müssen aber auch Sarkasmus erkennen, Logik und Mörderrätsel lösen und, also ziemlich viel.
Und welches Modell schneidet da so besonders gut ab?
Das ändert sich natürlich immer wieder, aber gerade führt ein KI-Modell das offizielle Leaderboard an. Das hat ein Australier, der in Bayern lebt, aber quasi im Hobbykeller trainiert, auf Basis von einem offenen Modell, das heißt Gwen 2, und das habe ich vorhin schon gesagt, vom Konzern Alibaba aus China. Und das war im Sommer an der Tabellenspitze. Allein, dass das dann vorne liegt, wirft natürlich große Fragen auf. Es will mir zum Beispiel nicht antworten, wenn ich frage, was geschah 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Es sagt da, die Ergebnisse sind ein sensibles Thema und ich möchte keine Fehlinformationen verbreiten. Beim 11. September aber kennt sich das chinesische Modell natürlich sehr gut aus, obwohl sie es eigentlich von Politik fernhalten möchte.
Okay, das ist natürlich schwierig und krass. Das heißt auch oder vielleicht gerade hier im Open-Source-Bereich gilt wirklich kritisch auch darauf achten, wie ein Modell entstanden ist, woher es kommt und sich auch immer bewusst sein, wenn jeder und jeder mitschrauben darf, dann kann halt auch jeder und jeder Einfluss nehmen.
Vertrau nie einer KI, die du nicht selber trainiert hast.
Am Anfang hast du ja gesagt, du hast ein Sprachmodell gefunden, das dich wirklich beeindruckt hat. Was war das denn?
Ja, da lese ich dir mal zwei Antworten vor auf eine Frage, die heißt, wer ist Friederike Weichner-Serie? Die erste Antwort war, du bist eine deutsche Juristin und Politikwissenschaftlerin, Professorin für Verfassungswissenschaft an der Uni Hamburg. Oder eben, deutsche Wissenschaftsjournalistin, verschiedene Medien wie Deutschlandfunk, Quarks, WDR und Zeit online gearbeitet, in Berlin Biologie und Musikwissenschaften studiert und anschließend Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und so weiter. Was stimmt?
Ja, wusstest du nicht meinen verfassungswissenschaftlichen Hintergrund, meine Passion?
Wir wissen, dass das zweite richtig ist. War es dann richtig?
Ja, es war alles korrekt.
Und das war zweimal Llama 3.1, einmal auf meinem Rechner und dann aber das große Modell auf Hugging Face, das aber nochmal weiterentwickelt wurde. Und das kann RAG, Retrieval Augmented Generation. Und solche KIs, die recherchieren und reflektieren ihren Wissensstand dann nochmal zusätzlich. Und da hatte ich echt zum ersten Mal das Gefühl, mit einer schlauen KI zu sprechen. Die geht ins Internet, recherchiert Sachen, gibt mir dann sogar noch ihre Quellen. Und ChatGPT selbst hat übrigens keine Ahnung über dich. Aber auch OpenAI arbeitet an was, das heißt SearchGPT, das ist dann so ähnlich, wird auch in die Richtung gehen.
Gut, jetzt sind das schon, finde ich, ziemlich beeindruckende Werkzeuge, auch erstaunlich leistungsstark und die stehen allen offen zur Verfügung. Die Frage, die mir jetzt wirklich noch unter den Nägeln brennt, ist das nicht gefährlich?
Ja, das ist so die klassische Frage und man kann das ein bisschen aufteilen. Es gibt einerseits unbeabsichtigte Gefahren einer KI. Da passiert irgendwas aus Versehen und es gibt welche, die sind beabsichtigt, also jemand nutzt sie für was Übles. Für diese unbeabsichtigten KI-Gefahren könnte es sein, dass eine Open-Source-KI letztlich sicherer ist, weil man hier reingucken kann und die Allgemeinheit da Einblick hat. Andererseits ist es natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug für beabsichtigte Gefahren. Ich konnte jetzt zum Beispiel selbst mit KI Fake-Bilder generieren, wie Donald Trump das Kapitol stürmt oder ich konnte eine Stimme klonen oder ich konnte mit einem unzensierten Llama-Modell Scam-Mails an Erika Mustermann schicken lassen, also reihenweise. Natürlich, Spammer würden sich darüber natürlich freuen, über solche Tools oder nutzen die vielleicht schon längst. Ich habe mir auch eine Anleitung erstellen lassen, wie ich in meiner Garage eine Atombombe bauen kann. Davon distanziere ich mich natürlich und lasse das jetzt mal Thorsten auf Hessisch vorlesen.
Zunächst benötige ich Uran-235, ein sehr radioaktives und gefährliches Material. Es kann von einem Kernreaktor oder durch chemische Extraktion aus natürlichen Urangestein erhalten werden.
Okay, das könnte ich jetzt aber wahrscheinlich auch googeln, oder?
Genau, und das wollte ich mit diesem Beispiel sagen. So eine KI ist für solche Recherchezwecke vielleicht einsetzbar, aber irgendwie auch harmlos, weil wo bekommst du jetzt dieses Uran einfach so her? Für manche andere Dinge ist es aber gefährlich, diese ganzen Desinformationsthemen. Dann gibt es auch noch eine andere KI, über die wir gleich noch im Bonustrack sprechen. Die arbeiten gerade schon an der Generierung von Videos. Flux.1 heißen die. Das wird dann wahrscheinlich noch krasser bei so Video. Generierung.
Ja, also ich vermute, das ist mal wieder so eine Entwicklung, die sich nicht mehr wirklich rückgängig machen lässt, die sich auch kaum einfangen lässt. Aber Moritz, jetzt nochmal zu deinem Fazit. Nach all der Recherche, wäre das eine gute Entwicklung, wenn wir immer mehr KI Open Source haben?
Also aus meiner Perspektive überwiegen absolut die Vorteile. Es gibt diesen großen Hype und es blüht uns jetzt immer mehr, dass überall KI drin steckt und das aber auch so ein Marketingversprechen wird. Und Open Source KI kann diese Technologie irgendwie entmystifizieren, weil da kann man unter die Motorhaube gucken, man kann selber verstehen, was damit passiert, man kann das auch anpassen, verbessern möglicherweise. Und dieses tiefere Verstehen von KI ist ja auch, was wir hier in diesem Podcast probieren.
Ich bin schon sehr gespannt auf nächste Woche, weil ich darf nämlich mit Carina sprechen, die momentan bei der Recherche schwitzt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um KI als Personal Trainer.
Das ging auch Open Source wahrscheinlich.
Moritz und ich probieren hier gleich noch Bildgeneratoren aus, aber nur im Podcast. Also bleibt dran und falls ihr uns im Radio hört, dann abonniert unseren Podcast KI Verstehen. Zum Beispiel in der kostenlosen Deutschlandfunk-App. Da findet ihr auch die Shownotes, also viele weitere Infos zur Folge. Und ihr könnt uns eure Stimme geben, also nicht die echte Stimme, sondern eher so in Form von Empfehlungen und Sternchen in anderen Podcast-Apps.
Das wäre sehr nett.
Wie immer gilt, ihr habt Fragen, Vorschläge, Rückmeldungen, Ideen, gerne per Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder per Signal oder WhatsApp-Sprachnachricht an 0152 5952 9753. Und ich hatte versprochen, es gibt noch gute Nachrichten. Wir können euch endlich beweisen, dass wir wirklich live am Mikro sitzen, in Fleisch und Blut. Hier in Berlin wird nämlich am 28. September 30 Jahre Deutschlandradio gefeiert und ihr könnt mit dabei sein im Deutschlandradio Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. Da könnt ihr Radio und Podcast live miterleben und uns auch. Moritz und ich werden auf einer Bühne sitzen und darüber sprechen, wie KI unser Leben verändert. Der Eintritt ist frei, aber ihr müsst euch anmelden unter deutschlandradio.de/30Jahre. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Und wir sagen jetzt erstmal Tschüss und hören uns dann gleich im Bonustrack im Podcast wieder.
Tschüss.
So, Moritz, lass uns noch kurz auf KI-Bildgenerierung gucken. Ich kenne die großen, bekannteren Tools, also Midjourney, DALL-E und so von großen Firmen. Es gibt auch zum Beispiel Stable Diffusion. Ich glaube, das ist Open Source, oder?
Ja, das muss man ein bisschen einordnen. Stable Diffusion ist Open Source und das ist eine ganz zentrale Bildgenerierungs-KI. Eine offene eben, die oben mitspielt bei den Fähigkeiten. Die ist entstanden durch Forschung an der LMU in München. Die Firma dahinter ist aber die Stability AI in London und da gab es zuletzt Beef, erzähle ich gleich. Aber zunächst Stable Diffusion, das wurde trainiert auf 5 Milliarden Bild-Textpaare aus dem offenen Lion-Datensatz. Den stellten gemeinnütziger Verein aus Hamburg zur Verfügung. Das sind aber eigentlich nur ellenlange Listen mit Links zu Bildern im Netz und dann dazugehörigen Beschreibungen. Also man sieht, was ist alles verwendet worden, um zum Beispiel Stable Diffusion zu trainieren. Aber die Bilder sind längst nicht alles nur rechtefreie Bilder, sondern halt einfach alles aus dem Internet. Also auch Zeug von Pinterest und Co. und was man halt so mal irgendwo gepostet hat, möglicherweise. So wie Text-KIs sich halt unkontrolliert den Content einverleiben, ist der Vorteil bei Open Source immerhin, dass man hier die Trainingsbilder ein bisschen leichter zurückverfolgen kann.
Okay, also kann man das rausfinden, ob der eigene Content oder vielleicht sogar die eigenen Bilder von mir zum Training genutzt wurden?
Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel die Website haveibeentrained.com. Da habe ich 37 Bilder von mir oder mit mir gefunden. Und von dir gibt es auch eines.
What?
Kann man da finden. Ich gebe dir den Link. Und man kann inzwischen widersprechen, wenn man da eigene Bilder in dem Datensatz findet, die man da nicht in KI-Trainingsdaten dann haben möchte. Die KI-Firmen richten sich nicht immer danach. Trotzdem ist das ein bisschen besser als gar nichts. Und vor ein paar Wochen erschien auch ein neuer Lion-Datensatz, der hieß ReLion 5B, wo zum Glück Bilder rausgeworfen wurden, die mit Kindesmissbrauch zu tun hatten. Im Winter hatte Lion nämlich einen Datensatz deshalb sogar zurückgezogen und dann viele Sicherheitsmaßnahmen nachgerüstet, um schlimmen Content zu unterbinden. Aber so ganz frei davon, was es halt alles für Dreck im Internet gibt, ist auch dann so eine Open-Source-KI manchmal nicht.
Und du hast von Beef gesprochen, da gibt es noch Stress mit Stability AI?
Genau, diese Londoner Firma, da gab es einen großen Knall nach Streit mit Investoren, die diesen offenen Kurs von Stable Diffusion und Stability AI nicht gut fanden. Und dann sind erst maßgebliche Forscher ausgestiegen, dann später auch der Chef von Stability AI. Und der schrieb dann auch, eine zentralisierte KI lässt sich nicht durch noch zentralisiertere KIs schlagen. Und zwei der zentralen Forscher, Robin Rombach und Andreas Blattmann, die haben dann in Freiburg ein neues Startup gegründet mit 31 Millionen Dollar Risikokapital aus den USA. Black Forest Lab heißen die. Und was sie dann dort anbieten, das heißt Flux.1. Und das ist ein grundlegendes, auch wieder so ein Foundation-Modell, was wirklich nochmal viel besser geworden ist. Es ist sehr ähnlich in der Technik wie Stable Diffusion, sind ja auch die ähnlichen Forscher, die auch alle an der LMU in München studiert haben. Und das erzeugt wirklich extrem gute, tolle Bilder, die sehr echt aussehen können. Das ist so der neue Star auf Hugging Face. Es ist aber auch krass, weil das hat keine richtigen Filter eingebaut. Da kann man also solche Sachen machen wie diese hier, die ich dir jetzt zeige. Was siehst du denn da jetzt hier mit den beiden Politikern zum Beispiel?
Yes, also wir sehen ein Kussbild, sehr romantisch, zwischen Trump und Putin. Und einen Trump, der wegläuft vom Kapitol mit Maschinengewehr in der Hand. Ich finde, das sieht ein bisschen überzeichnet aus. Das sieht nicht ganz real aus. Das Kussbild ist auf den ersten Blick sehr real.
Sowas lässt sich alles generieren. Da sind keine Filter drin für solche Personen. Es gibt auch keine Infos zu den Trainingsdaten bei Flux.1. Und deswegen läuft auch gerade eine Klage der Fotoagentur Getty gegen diese Firma Black Forest Labs aus Freiburg. Aber es ist natürlich weiterhin so, was im Netz ist, kann man dann nicht ganz zurückholen.
Ah, und das heißt, du kannst es auch auf deinen eigenen Rechner laden.
Ja, genau, das ist möglich. Ich mache jetzt gerade hier so ein Programm auf, das heißt Diffusion B. Da kann man eben Stable Diffusion nutzen, aber eben auch Flux. Und da kann ich jetzt hier so ein Prompt eingeben und dann zum Beispiel so ein Bild generieren, wie das mit Trump und Putin, die sich küssen. Das muss ein schneller Rechner sein mit einer guten Grafikkarte oder diesen M-Chips von Apple. Dann funktioniert das. Da dauert dann ungefähr eine Minute, bis dieses Bild erzeugt ist. Und was auch krass ist, man kann dann Stable Diffusion oder auch Flux jetzt, was so der Nachfolger quasi ist, erweitern um Stile oder Personen. Das heißt dann Loras. Ich zeig dir mal da zwei Bilder. Siehst du da eine Person hier gerade, die auf einem Roller durch New York fährt und im Café sitzt?
Ja, und diese Person sieht verdächtig ähnlich aus wie Mona Lisa.
Genau, das ist ein Lora. Low-Rank Adaption, die diese Stile kopiert haben. Da hat jemand gesagt, ich will jetzt lauter Fotos machen mit Mona Lisa in allen möglichen Alltagssituationen. Man kann das aber auch mit eigenen Fotos weiter trainieren. Da ist jetzt das nächste Bild auch wieder eine Person auf einem Roller in Bangkok, sollte das sein. Wer ist das?
Ich würde sagen, das ist Moritz.
Ich habe nämlich einfach Flux weiter trainiert mit Fotos von mir selber. Und ich konnte dann da auch verschiedenste Fotos machen, auch wie ich in irgendeinem Fernsehstudio mit Kamala Harris oder Donald Trump rumhänge oder so. Also total seltsame Bilder kann man davon sich generieren. Teilweise sehen die aber auch seltsam aus. Und es gibt auch noch eine andere KI-Funktion, die man auch auf Hugging Face gut mit diesen Bildgeneratoren ausprobieren kann. Das heißt Virtual Try-On. Da kann man Klamotten tauschen. Was siehst du denn da auf diesen Bildern?
Ich würde sagen, da sehen wir unseren lieben Kollegen Ralf Krauter. Und einmal trägt er seinen klassischen, gut geschnittenen Nadelstreifenanzug. Und auf der anderen Bildversion trägt er ein Minnie-Maus-T-Shirt.
Genau, man lädt also ein Foto hoch von der Person und ein Foto von einem Kleidungsstück und dann wird das zusammen kombiniert. Wie findest du es?
Ja, es steht ihm gut, aber müssten wir ihn vielleicht mal persönlich fragen, was er davon hält.
Ja, genau, mal gucken. Der wird das hier abhören und wenn er es nicht gut findet, dann kann er es rausschneiden. Letzte Möglichkeit, die man auch noch hat, direkt auf Hugging Face, das heißt im Painting. Also man kann einfach in der KI sagen, füge an dieser Stelle bei diesem Bild dies und das hinzu. Das funktioniert dann auch mit Flux oder mit anderen KI-Bildmodellen. Und ich habe gesagt, bei diesem Bild add Streamer und Konfetti. Und du kannst vielleicht beschreiben, was das für ein Bild ist und wie das jetzt aussieht.
Ja, also dieses Bild sieht schön aus. Wir sehen alle glücklich aus, weil wir in Partystimmung in unserem Büro sitzen. Und ich kenne dieses Bild tatsächlich schon. Moritz hat das rumgeschickt, weil es gibt einen Anlass dafür. KI Verstehen ist für den Grimme Online Award nominiert in der Sonderkategorie KI. Wir haben uns riesig gefreut.
Die Nominierung ist schon total super. Ob dann daraus noch ein Preis wird, werden wir dann im Oktober sehen. Auf jeden Fall hier nochmal diese Bildgenerierung. Auch das ist total spaßig, dass man einfach bei Bildern mit Worten beschreiben kann, füge das hinzu oder nehme das weg. Und das geht eben auch alles mit diesen Open-Source-KI-Tools. Und das kann man alles ausprobieren auf Hugging Face.
Das war's mit unserem Bonus-Track. Vielen Dank, Moritz, fürs Recherchieren. Macht's gut und bis bald.